Ich liebe Reisen und das ist mein Leben. Es ist einfach mein Leben. Ich möchte den Leuten einfach zeigen, wie toll die Welt ist, wie sicher die Welt ist und dass man einfach viel länger von diesen Momenten halt einfach zehrt, als wenn man ja einfach zu Hause sitzt und nichts tut.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Ach was, schon wieder eine Weltwach-Folge? Ja, diese Weltwach-Episode hier erscheint mal wieder zusätzlich zum regulären wöchentlichen Erscheinungstermin am Samstag. Denn der Lockdown dauert an, bekanntermaßen. Und viele von euch schreiben mir, dass sie dieser Tage ganz besonders gern unsere Show hören und auf diese Weise dann zumindest mal im Kopf ein wenig reisen können. Ja, und deshalb habe ich mich entschieden, ausnahmsweise noch ein weiteres Mal eine Folge, die eigentlich als Plusfolge geplant war, regulär für euch alle zu veröffentlichen. Genauso wie Folge 181 vor wenigen Wochen mit Achel und Aaron Moser ist auch diese Episode hier das Resultat eines Gesprächs, das wir live via Instagram Livestream geführt und parallel aufgezeichnet haben. Zur Erinnerung, falls ihr uns bei Instagram noch nicht folgt, im Durchschnitt alle 2 Wochen führen wir dort einen solchen Livestream durch. Ja, und so auch kürzlich mit Sebastian Cannavis, dem Gast dieser Folge. Sein Motto lautet, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer. Und er hat sich diesem Motto schon vor vielen Jahren verschrieben und sich anschließend, das muss man wirklich neidlos anerkennen, den idealen Job dazu geschaffen. Seit nunmehr einem Jahrzehnt betreibt er mit Off the Path einen der erfolgreichsten Reiseblogs Deutschlands. Wie es dazu gekommen ist, wie das Reisebloggen hinter den Kulissen so abläuft, welche unvergesslichen Momente es ihm beschert hat, aber auch welche Rückschläge er verkraften musste, all das verrät er in dieser Folge. Und zwar sehr ehrlich, sehr sympathisch, wie ich finde. Und es war für mich ein richtig netter Schnack unter Kollegen. Bevor es damit losgeht, möchte ich euch aber noch kurz von einem neuen Projekt erzählen, an dem ich bis vor wenigen Wochen fleißig gearbeitet habe und das nun bald das Licht der Welt erblickt. Und zwar steht ein neues Buch in den Startlöchern. Und das heißt genauso wie auch dieser Podcast hier, nämlich Weltwach. Und der Untertitel mit offenen Augen ins Abenteuer. Also das neue Buch zum Weltwach-Podcast, herausgegeben, und das freut mich ganz besonders, von Deutschlands führendem Verlag für Reiseliteratur, dem Malik Verlag. Dort erscheinen auch Andreas Altmann, Helge Timmerberg, Christine Thürmer, Reinhold Messner, Rüdiger Neberg, Hans Kammerlander und viele, viele andere gute Weltwach-Bekannte. Und dementsprechend fühle ich mich in dieser Gesellschaft, in dieser erlauchten Gesellschaft natürlich mehr als wohl. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment mal, es gab doch schon letztes Jahr, 2020, ein Buch zum Podcast, nämlich bei National Geographic. Und genau, das stimmt. Jenes Buch ist so eine Art Best-of mit bebilderten Beiträgen von Joey Kelly, Nadine Punks, Rüdiger Neberg und so weiter, vielen anderen. Und das Konzept des neuen Buches ist aber ein anderes. Dieses Mal erzählen nicht meine Gäste, sondern ich selbst. Und was genau? Das verrate ich euch bald. Für dieses Mal also nur so viel. Das Buch erscheint am 6. April 2021 und kann ab sofort vorbestellt werden. Und ich hoffe natürlich sehr, dass euch die Lektüre Freude bereitet. Und jetzt geht es los mit Sebastian Cannavis.
Doch, jetzt.
Aha, jetzt. Wunderbar. Nichts kann uns aufhalten.
Ich dachte gerade, irgendwie will das nicht. Aber ja, es funktioniert. Hallo.
Hallo Sebastian, guten Abend. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin ganz aufgeregt.
Ach, das tut doch nicht Not. Wir sind nur nette Leute. Nein, das freut mich wirklich sehr. Ich habe gerade auch schon ein paar einführende Worte zu dir verloren. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer wissen schon so im Groben, wer du bist, was du so machst. Und ich freue mich sehr über genau diese Themen auch mit dir zu sprechen heute Abend. Und natürlich auch mit allen, die zuschauen und zuhören. Also ihr könnt euch gerne auch beteiligen, rege mit Kommentaren und Fragen und allem, was euch so in den Sinn kommt. Wir werden dann gerne versuchen, das auch mit zu berücksichtigen. Nicht wahr, lieber Sebastian?
Unbedingt. Ich bin sehr gespannt.
Sehr, sehr schön. Ich würde direkt mal einsteigen mit einem kleinen Zitat von deinem Blog, für den du ja bekannt bist, Off the Path. Ja, brauchst du dich nicht für schämen. Ist, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat. Ich hoffe, ich werde ihm hier auch gerecht beim Vorlesen. Also es geht los. Das erste Mal, wenn du dieses Geräusch hörst, kannst du es nicht genau einschätzen. Aber du hast eine Vermutung. Eine Vermutung, die dich ganz hibbelig macht, die das Adrenalin durch deinen Körper rasen lässt. Dann, irgendwann, kennst du das Geräusch, hast keine Vermutung mehr, sondern weißt ganz genau, was es ist, was es bedeutet. Eins hat sich aber nicht geändert, deine Aufregung, das Glücksgefühl, das dieses Geräusch mit sich bringt. Es ist das Gepuste eines Wales, der gerade an deinem Camp vorbeizieht und zum Ausatmen an die Wasseroberfläche kommt. Ein Geräusch, das du nach dieser Reise nie wieder vergessen wirst. Ein Geräusch, das Sinnbild eines unvergesslichen Abenteuers ist. Das sind, wie ich finde, sehr schöne, sehr atmosphärische Worte, Sebastian. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns zum Einstieg mal mitnimmst hin zu diesem Erlebnis. Liegt schon ein paar Jahre zurück, gebe ich gerne zu. Der Eintrag ist, glaube ich, von 2017. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ihn immer noch halbwegs gegenwärtig hast.
Ja, ich merke sofort, wie das Herz ein bisschen schneller schlägt. Gänsehaut macht sich breit im ganzen Körper und es kommt nicht von der Kälte in den Bergen. Es ist nämlich ziemlich warm gerade. Es ist ein wirklich gigantischer Moment gewesen, der leider viel zu lange her ist. Leider konnten wir letztes Jahr nicht hin wegen Corona.
Wollte der zurückkehren, ja.
Genau, das ist unser Kajak-Camp auf Vancouver Island, wo wir mit Orcas kajaken waren. Das war einfach unbeschreiblich. Wir waren 4 Tage auf einer kleinen Insel, mitten auf dieser Johnstone-Meeresenge und sind abends ins Bett gegangen mit den Walen, sind von den Walen aufgewacht worden mitten in der Nacht und morgens mit einer Tasse Kaffee haben wir denen zugeschaut. Das war unglaublich.
Wie kann ich mir die Umgebung vorstellen, in der ihr euch dort befunden habt? Du hast gerade schon gesagt, Vancouver Island, Kanada.
Also Kanada und auch so dieser Teil Vancouver Island, der erinnert mich so ein bisschen an Schweden von der Landschaft her, wenn man das so kennt. Also natürlich alles Wasser, viel Wasser.
Wahrscheinlich auch diese Schäreninseln zum Beispiel in
Schweden. Ganz genau, viele kleine Inseln und ein unglaubliches Panorama. Man sieht halt im Hintergrund die Berge, die Rocky Mountains, den Anfang von den Rocky Mountains. Und ja, halt ganz, die Meerestiere sind halt einfach total krass, ne? Also du siehst halt unzählige Buckelwale, die siehst du wirklich die ganze Zeit. Du siehst Delfine, du siehst und riechst Robben. Und immer mal wieder siehst du halt Orcas, wie sie elegant durchs Wasser streifen, wie diese Schwerter, die Meeresoberfläche durchschneiden und erscheinen. Und das ist ein unglaubliches Gefühl. Und zwischendurch siehst du auch noch mal am Land den ein oder anderen Braunbären. Also
das kommt auch noch dazu. Okay.
Gigantisch.
Hattest du seither die Gelegenheit, noch mal zurückzukehren dorthin? Oder war das bisher einmalig, okay.
Leider nicht, das war einmalig. Wir wollten immer wieder und wir haben uns dann letztes Jahr entschieden, dass wir eine Leserreise dorthin machen. Also mit Off the Path machen wir so 3-4 exklusive Reisen im Jahr und eine sollte halt eben dieses Orca-Camp werden. Und ja, leider durch Corona, weil die Grenzen halt alle eben zu waren, konnten wir es letztes Jahr nicht machen. Wir haben es dann auf dieses Jahr verschoben. Im September soll es soweit sein. Wenn wir ganz viel Glück haben, dürfen wir es dieses Jahr machen.
Ja, wir bleiben alle zusammen gespannt, was dieses Jahr so bringt in dieser Hinsicht.
Ich hoffe, es ist ein so besonderer Ort. Es ist ein nicht nur dieses Gefühl, was man da hat, aber dieser Ort ist einfach so speziell. Er ist sehr spartanisch, kein Strom, kein fließend Wasser. Du zeltest da auf dieser Insel für 4 Tage, bist die ganze Zeit, den ganzen Tag auf dem Wasser. Hier Ron Lasershow schreibt gerade, der ist nämlich auch mit dabei. Das ist ein gigantischer Ort.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange wartet man dort auf Orcas? Wie lange sucht man nach Orcas? Schwimmen die quasi nonstop da um diese Inseln rum? Oder ist das eher so, dass man dann schon ein paar Tage auf die Pirsch geht und großes Glück hat, wenn man dann mal einer Gruppe Orcas begegnet?
Also es ist heutzutage schon mit ein bisschen Glück zu tun, weil es einfach nicht mehr so viele gibt, wie es früher mal gab. Aber du bist 4 Tage dort und du kommst am ersten Tag an, gegen Mittag, und dann erkundest du das Camp packst deine Sachen ins Zelt, hast Mittagessen, lernst die Gruppe kennen, wenn du in einer normalen Gruppe unterwegs bist, wenn du halt, ja, bei uns, da kennt sich halt schon jeder, weil wir halt schon lange zusammen sind. Dann geht's sofort aufs Wasser mit den Kajaks, eine kleine Einweisung in so einer kleinen geschützten Bucht, und dann geht's halt direkt aufs offene Meer und man paddelt den ganzen Tag. Also man ist immer auf der Suche nach Orcas, aber Orcas sind nicht das primäre Ziel, sondern das Ziel ist einfach, was zu erkunden. Also wenn man einen Seestern im Wasser sieht, weil das Wasser ist ganz, ganz klar, dann hält man an und dann wird einem der Seestern erklärt, dann kommen halt Delfine vorbei und dann erklären die Guides was über Delfine. Man sieht immer sehr viele Buckelwale, die sind einfach ständig da. Und immer mal wieder hat man das Glück, und das haben wir halt, wir haben damals von den 4 Tagen, wir haben am ersten Tag keine gesehen, wir haben am zweiten Tag keine gesehen und am dritten Tag haben wir nach dem Mittagessen endlich Orcas gesehen. Da haben wir gerade Mittag gegessen auf einer Insel, da hat man sie ganz weit weg gesehen, da mussten wir durch Fernglas schauen und dachten, da kommen wir nie im Leben hin. Haben dann also schnell unser Camp aufgeräumt, alles weggestaut in den Kajaks und losgepaddelt und dann sind die tatsächlich uns sehr, sehr nahe gekommen. Sind dann wieder verschwunden, waren weg, wir dachten, okay, das war's, sind dann zurück ins Camp und dann haben wir am dritten Tag den ganzen Nachmittag im Camp verbracht und da sind 30 Orcas an uns vorbei, immer wieder. Also die sind diese Meeresenge immer auf und ab geschwommen. Das war gigantisch. Und das ist halt das Besondere ist, also du sitzt in diesem Camp, es ist eine Landzunge. Ganz am Ende dieser Landzunge saßen wir halt immer mit einem Getränk in der Hand, je nach Tageszeit ein warmes oder ein kaltes. Und immer wenn ein Orca kam, haben alle geschrien, Orcas, 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 damit einfach alle mitbekommen, dass man jetzt bitte nach vorne rennt und schaut. Und ja. Also bei einem Buckelwal ist nicht mehr jeder irgendwie nach vorne gerannt, das war am ersten Tag so, aber bei einem Orca ist halt nach wie vor bis zum letzten Tag sind alle rausgerannt und haben geschaut und das, ja.
Sehr, sehr schön und von solchen tollen, besonderen Momenten und Orten erzählst du natürlich auf Off the Path, auf eurem Blog und da gibt's unendlich viele mittlerweile solcher Momente und Erfahrungen natürlich, die du da beschreibst, denn du machst das jetzt schon, ich habe es eingangs schon verraten, eine ganze Weile, ich glaube, ihr werdet dieser Tage 10 Jahre alt, ist das richtig?
Ja, als ich angefangen habe, da waren diese Falten noch nicht da.
Ja, also mein Glückwunsch auf jeden Fall zum Jubiläum, die Falten sind dann auch verdient, soweit ich sie hier sehen kann über Smartphone, sind sie ja minimal.
Ja, also im Mai, Juni ist es soweit. Okay. 10 Jahre off the path. Wir hatten Großes geplant, was wir dann wahrscheinlich aufs 11-Jährige verschieben müssen.
Ja, Schnapszahl ist ja auch gut. Ja, feiert genau. Man dann auch gerne. Ja. Musstest du wahrscheinlich schon 100 Mal erzählen, aber es würde mich, da ich die Geschichte ehrlich gesagt noch nicht gehört habe, dennoch interessieren. Nämlich, wie es damals dazu gekommen ist, dass du dich entschieden hast, nicht nur diesen Blog zu initiieren, als einer der frühen deutschen Reiseblogger, sondern tatsächlich dann irgendwann auch zu entscheiden, dass du das vollberuflich machen kannst und auch möchtest. Wie ist es damals zu dieser Entscheidung gekommen?
Also diese Geschichte habe ich gar nicht so oft erzählt.
Dann bin ich beruhigt, ich hatte schon schlechtes Gewissen.
Nee. Ich habe sehr früh angefangen zu bloggen. Mein allererster Blog, den habe ich 2004 gestartet. Damals gab es Blogspot, für die, die es vielleicht noch kennen, nur ein paar Tage, also ein paar Tage nicht, aber war nicht alt. 2004 habe ich diesen Blog gestartet, den habe ich geführt bis 2009 ungefähr. Oder 2010, habe ihn dann eingestellt, weil er einfach zu langweilig war und hatte dann eine Freundin, mit der ich, die ich im Studium kennengelernt habe und ich hatte damals von den amerikanischen Reisebloggern halt irgendwie ein bisschen hier und da was gelesen und da gab es einen, der war schon ganz okay erfolgreich und ich hatte gesehen, wie er sich halt so Reisen finanzieren lässt oder halt hier und da mal ein Hostel gestellt bekommt und so und ich dachte, weil ich schon mein ganzes Leben lang gereist bin und viel weiß, vielleicht, das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr meines Studiums, in 2 Jahren bin ich fertig und wenn ich jetzt anfange und diese ganzen alten Geschichten aufschreibe, dann vielleicht habe ich ja dann irgendwas aufgebaut, womit ich mir eine Weltreise mit meiner Freundin halbwegs finanzieren könnte. Und ja, das haben wir damals gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Blog hieß. Aber diese Beziehung hat einfach nicht lange gehalten, weshalb, das war irgendwas mit zu irgendwas.
Na gut, das ist dann natürlich ungünstig.
Genau, und da war ich halt alleine und dann war halt zu irgendwas halt irgendwie nicht mehr ganz, ganz, relevant. Und als wir aber diesen einen Blog gestartet haben, hatten wir eine Liste erstellt. Oder ich hatte eine Liste erstellt mit ganz vielen freien Domainnamen. Und den habe ich damals an 30, 40 Freunden geschickt und ich hatte jeden gebeten, bitte ein Plus hinter den Namen zu packen, die er gut findet. Und als diese Beziehung dann in die Brüche ging und der Blog halt eben irrelevant wurde, habe ich diese Liste halt eben wieder gefunden und Off the Path hatte die meisten Plus. Der kam halt am besten an und er passt halt eben zu mir. Also alle Namen hatten irgendwas mit Abenteuer und so weiter in die Richtung zu tun. Und ja, deshalb ist es der Name geworden. Und die Ausrichtung war für die Blogs davor schon eigentlich schon immer auf Abenteuer. Und als ich dann Off the Path gestartet habe, war mir klar, dass das halt eben auch der Weg ist, den ich gehen möchte und damit die Leute inspirieren will. Ja, besser zu reisen ist es gar nicht, aber einfach ja, mehr Abenteuer zu erleben.
Und dann ist ja irgendwann, glaube ich, noch ein Fischer in Thailand mit ins Spiel gekommen, oder? Der dir noch so einen kleinen Stupser verpasst hat.
Das ist aber viel später passiert. Ja. Also wenn ich 2011 diesen Blog gestartet habe, dann ist das vielleicht ein, zwei Jahre später passiert. Okay. Da habe ich in Bangkok gelebt. Da habe ich ein Praktikum gemacht, da gearbeitet. Und als es zu Ende war, wollte die Agentur mich halt behalten. Und ich sollte eigentlich zurück nach Holland, aber irgendwie wollte ich auch nicht. Der Blog lief schon ganz gut. Ich habe neben also meiner Arbeit halt sehr viel Zeit da investiert und viel durch Südostasien gereist. Und hatte nach einem, so eine Marketingagentur, nach einem Fotoshooting wurde mir so eine kleine Bucht Tonsai Beach nahegelegt. Und da bin ich also hin für ein paar Tage und zum Entspannen. Und es war jetzt gar nicht so das Ziel, was mache ich aus meinem Leben oder so. Aber diese Themen kamen halt irgendwie automatisch in Gesprächen halt eben auf, weil das so eine richtig entspannte Hippie-Bucht war. Heutzutage ist da ein Fünf-Sterne-Resort, aber damals war es wirklich eine abgeranzte Ecke, wo nur Hippies abhingen und günstig gelebt haben. Und da habe ich halt an einem Abend nach ein paar Bier an so einer Bar halt jemanden kennengelernt. Das war so ein Fischer von dieser Ecke, Krabi, Tonsai Beach, Riley Beach. Und da entstand dieser Spruch oder da war dieser Moment, dass wir uns unterhalten haben und er meinte, if you're really passionate about something, success will come from alone. Oder also die Richtung ging das. Und das habe ich mir dann irgendwie so zu Herzen genommen.
Das war der richtige Satz zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja, ja. Es war halt eben so der Tritt, den ich halt in dem Moment halt brauchte. Ich habe dann tatsächlich am nächsten oder übernächsten Tag meine Sachen da gepackt, bin zurück, weil ich halt eben musste. Aber dann habe ich halt gesagt, nee, ich bleibe hier nicht in der großen Stadt. Bangkok war cool für damals. Ich war, heute vor 10 Jahren. Also ich war halt 22, das war halt total irre. Und habe dann aber trotzdem entschieden, dass ich es nicht mache. Bin dann zurückgegangen nach Holland ganz kurz, dann nach Deutschland, bin dann in Berlin gelandet, wo halt damals auch alle Reiseblogger irgendwie waren, die Deutschen. Und habe dann versucht, Off the Path professioneller aufzuziehen, halt daraus wirklich was Richtiges zu machen.
Ja, ja. Das heißt, als du diese Entscheidung getroffen hast, hattest du schon so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das Reisebloggen so funktioniert. War es dann, als du dich doch noch mal weiter professionalisiert hast, gab es da trotzdem Überraschungen im Vergleich dazu, wie du es dir vorher vorgestellt hattest? Weil, ich meine, das Klischee ist natürlich, ja, man reist und verdient damit Geld und wie du schon gesagt hast, bekommt halt irgendwelche Einladungen und Sponsorings und so und eigentlich ist alles ganz easy.
Also ich bin bis heute noch überrascht. Also ich weiß bis heute noch nicht so ganz, was ich mache und bin immer noch überrascht. aber natürlich, also ich hatte damals einen ganz guten Plan. Ich habe viel Erfahrung durch meinen Marketing-Background beziehungsweise in der Agentur halt auch sammeln können in Thailand. Aber nichtsdestotrotz wusste ich nicht wirklich, worauf ich mich einlasse. Also erstens, wenn man das heute rückblickend schaut, schüttelt man nur noch mit dem Kopf, weil man heutzutage natürlich in der Retroperspektive viel mehr weiß und sich denkt, wie konntest du nur das sagen oder wie konntest du nur das entscheiden? Aber ich meine, wir waren damals alle ganz neu, wir wussten alle nicht ganz genau, was das mit dem Internet da so ist und was wir da machen. Also das kann man sich vielleicht heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber vor 10 Jahren, da gab es noch kein Instagram. Ne? Also da war, Facebook gab's schon, aber da hat man noch erzählt, dass man sich ein Sandwich geschmiert hat. Also das ist einfach so, so lange her.
Ja.
Und wir haben einfach uns alle irgendwie so ein bisschen ausprobiert und haben geschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das, was funktioniert hat, damit haben wir halt irgendwie so ein bisschen weitergemacht, ne?
Was hat sich aus deiner heutigen Sicht bewährt? Was gehört für dich zu einem erfolgreichen Blog oder zu erfolgreichem Bloggen dazu?
detaillierte und inhaltsreiche Texte. Das ist wirklich, also ich würde nicht sagen, dass ich das früher wirklich geliefert habe. Also früher war Bloggen, also es hat sich verändert. Also sagen wir mal so, Bloggen hat sich grundsätzlich verändert. Als ich 2004 angefangen habe, bis auch so 2011, als ich es wirklich gesagt habe, oder 2013, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich mal ein bisschen professioneller, da hast du nur in der Ich-Perspektive geschrieben, ne? Ich habe heute das erlebt, ich habe heute das gemacht und. Heute schreibst du als Blogger in der Du-Perspektive, ne? Also das kannst du dort erleben, das erwartet dich dort und dann einfach viel informativer als einfach nur aus deiner Perspektive. Das ist so die größte Veränderung, glaube ich, im Stil. Technisch hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Also heutzutage ist Bloggen, würde ich sagen, 20% meiner Arbeit, also typische Pareto-Prinzip und 80% sind halt viele, viele andere Sachen, die für den Leser total langweilig sind, aber für deinen Erfolg heute total wichtig. Also SEO, Search Engine Optimization, ne? Also dass du halt deine Seite so weit optimierst, dass du halt gefunden wirst. Also natürlich habe ich eine sehr treue Leserschaft, die total klasse ist und es ist echt immer wieder, also es ist toll, immer in diesem Kontakt zu sein. Aber wir setzen halt eben auch auf die, die uns nicht kennen und die halt auf die bekannten Suchmaschinen halt irgendwie setzen und da irgendwelche Suchbegriffe reinhauen und dann auf unsere Seite kommen, weil ein Großteil unserer Einnahmen halt heutzutage über Affiliate, also Kommissionsgeschäft ist, ne? Also wenn jemand ein Hotel bucht oder ein Airbnb oder einen Mietwagen oder so und so weiter. Und das sind so Dinge, die wir halt immer, also erst lernen mussten und die sich aber auch komplett verändert haben. Früher hast du ganz anders Geld verdient, als du es heute tust.
Nun gibt's ja mittlerweile viele deutsche Reiseblogs, mehr als genug, würde man sagen.
Würde ich gar nicht so sehen. Nee,
okay, sondern?
Also es gab so 2014, 2015, ich hoffe, das ist okay, dass ich mir ein Bier aufmache.
Ach klar,
es ist spät,
ich würde mitmachen, aber mir ist es noch zu früh.
Ja, bei mir ist spät, bei dir ist früh. nee, es gab mal so eine Zeit, da sind die Reiseblogs wie Unkraut aus dem Boden gesprossen und heutzutage haben nicht so viele überlebt, beziehungsweise viele haben einfach gemerkt, wie viel Arbeit das ist und wie wenig man dabei rausbekommt. Man muss bedenken, also ich würde zum Beispiel nie wieder einen Reiseblog starten. Ich liebe Reisen und das ist mein Leben, es ist einfach mein Leben. Aber wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen in eine Destination reisen muss, um dann halt vielleicht irgendwie 1 oder 2 Beiträge rauszuholen, ist der Rechercheaufwand viel zu aufwendig, als einen Modeblog oder einen Foodblog zu machen, wo ich halt, weiß ich nicht, einen halben Tag koche. Und dann habe ich halt ein Rezept und weißt du, was ich meine?
Ja.
Die Inhalte zu erstellen sind halt einfach viel weniger Aufwand, aber natürlich sind die Erlebnisse Gold wert und wie gesagt, also ich lebe Reisen und ich liebe es und
entsprechend. Also würdest du am Ende wahrscheinlich doch wieder beim
Reiseblog landen? Ja, wahrscheinlich würde ich am Ende halt doch wieder einen Reiseblog machen. Ich habe in den letzten 10 Jahren immer wieder versucht, andere Dinge nebenbei zu starten und die halt immer wieder eingestampft, weil meine Leidenschaft halt eben ganz klar das Reisen und das Abenteuer ist.
Ist das vor allem getrieben, also deine Energie, die du ja notgedrungenerweise natürlich auch in dieses Projekt einfließen lässt, von deinem starken Wunsch zu reisen und diese Erlebnisse zu sammeln? Oder, ich meine, das schließt sich ja auch nicht aus, kann ja auch beides wahr sein. Und oder hast du auch was ganz Bestimmtes im Sinn, was du gern erreichen würdest mit diesem Blog? Verfolgst du da Ziele, eine bestimmte Wirkung, die du gern erzielen würdest?
Also die erste Motivation war eine sehr egoistische. Also ich wollte reisen und ich habe einen Weg gesucht, wie das irgendwie geht. Die zweite Motivation, die dann später dazu kam, als ich gemerkt habe, dass das halt eben doch Früchte trägt und halt viel größer als ich ist, ist es halt, die Leute zu inspirieren und zu motivieren, anders zu reisen, den Koffer in der Ecke zu lassen und vielleicht den Rucksack aufzusetzen und sich mit den Leuten vor Ort auseinanderzusetzen und halt eben das Hotel bzw. das Resort zu verlassen und das Land zu besuchen, in das sie reisen. Also ich habe nichts gegen Pauschaltourismus, soll es geben, soll man machen. Unsere Leserreisen sind am Ende rechtlich gesehen auch Pauschalreisen, aber sie sind halt dann sehr, sehr anders. Und ja, also ich möchte den Leuten einfach zeigen, wie toll die Welt ist, wie sicher die Welt ist und dass man einfach viel länger von diesen Momenten halt einfach zehrt, als wenn man ja einfach zu Hause sitzt und nichts tut.
Ja, und du versuchst deswegen natürlich auch viele solcher Momente für dich selbst zu kreieren, haben wir schon gesagt, du warst mittlerweile selbst in über 100 Ländern und bist ja offenbar auch noch dem nicht überdrüssig. Weißt du, kannst du erklären, wie das bei dir selbst gekommen ist, diese intensive Reiselust, die jetzt schon seit so vielen Jahren dich immer wieder rund um die Welt führt?
Eine richtige Erklärung haben wir tatsächlich in der Familie nicht. Also eine Erklärung könnte es sein, dass ich halt, also ich bin auf Mallorca aufgewachsen, ich bin Spanier. Mhm. Und meine Mutter ist Deutsche, also ein Teil ist Deutsch, ein Teil ist Spanisch. Und ich saß das allererste Mal im Flieger mit 3 Wochen. Mhm. Und seitdem, bis Februar letzten Jahres, jedes Jahr halt irgendwie im Flieger. Also jetzt ist tatsächlich die längste Zeit meines Lebens, dass ich nicht in einem Flieger saß und ich vermisse es sehr. Also das könnte die eine Erklärung gewesen sein, dass ich halt immer viel im Flieger saß und viel gereist bin. Meine Mutter hat ganz früher mal auch so die eine oder andere Kreuzfahrt tatsächlich mit uns gemacht, auch wenn ich das heutzutage ziemlich schrecklich finde. Kreuzfahrttourismus oder das Reisen an sich hat es mich halt aber schon sehr früh an andere Kulturen gebracht. Und ich habe dadurch viel gesehen. Also wir haben viel Karibik und viel Mittelmeer gemacht, weil wir halt eben aus Mallorca sind. Und das könnte eine Erklärung sein, keine Ahnung. Oder einfach nur, dass ich halt vielleicht nie ein Zuhause hatte. Also ich war immer getrieben davon, weiterzugehen. Also auf Mallorca war ich nicht zu Hause, da war ich immer der Deutsche und in Deutschland, ich bin mit 14 nach Deutschland gezogen, da war ich immer der Spanier und entsprechend habe ich nie irgendwo so richtig dazugehört und als ich 18 war, war meine Entscheidung ganz, ganz klar, also meine Entscheidung war schon viel früher klar, dass wenn ich 18 bin, ich weg bin. Und
Hat dich dieses kein Zuhause haben damals gestört? Hast du dich sozusagen ausgegrenzt gefühlt oder war das für dich eher ein Gefühl von, ja, ich bin quasi frei, ich bin ungebunden?
Frei weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass also auf Mallorca kannte ich es nicht anders. Also das war halt, naja, wenn du halt in einem Käfig aufwächst, dann gewöhnst du dich an den Käfig, dann ist das einfach so. Ne? Nicht, dass Mallorca ein Käfig ist, aber es ist eine Insel und da bist du schon ein bisschen gefangen. Und als ich dann nach Deutschland gezogen bin, da habe ich erst ganz klar gemerkt, wie es ist, halt wirklich gar nicht dazu zu gehören. Also es war wirklich sehr, sehr schwer ganz am Anfang. Ich habe in so einem kleinen Kaff in Bayern, im Süden Bayerns gelebt. Ich lebe immer noch im Süden Bayerns, aber in einem anderen Kaff und hier bin ich jetzt freiwillig. Das war eine schlimme, schlimme Zeit, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und deswegen war für mich ziemlich klar oder schnell klar, dass ich hier nicht sein möchte. Und dass ich halt das, was mir fehlt, aber ich wusste es nicht, dass ich es irgendwie finden muss. Aber ich wusste es, das war damals nicht klar. Also ich habe im Laufe der Zeit sowas wie ein Heimatgefühl entwickelt und auch gefunden, aber auch erst in den letzten paar Jahren. Ich bin damals mit 18 dann nach Australien gegangen, habe da in einer Firma gearbeitet in Brisbane, was ich dann total geliebt habe. Ich hatte dann einen sehr schweren Unfall, quasi einen zweiten Geburtstag und musste dann zurück in Reha und so weiter und so fort.
Du hast gerade angesprochen, es hat sich dann ein Heimatgefühl entwickelt, herauskristallisiert. Wie verortest du dieses Heimatgefühl heute? Ist das der Süden Deutschlands?
Nee, weiß ich nicht. Also ich fühle mich hier einfach gerade pudelwohl, so jetzt für den Moment. Ob ich jetzt hier eine richtige Heimat gefunden habe, in der ich halt für immer bleibe, dafür ist mein Leben viel zu schnelllebig, dass ich das so sagen könnte. Es könnte auch sein, dass ich nächste Woche sage, ich möchte jetzt unbedingt woanders hin und dann packe ich meine Sachen. Das wäre nicht das allererste Mal, dass ich gemacht habe. Aber jetzt für den Moment, die letzten 3 Jahre, fühlen wir uns hier in Garmisch-Partenkirchen sehr, sehr wohl und es ist wunderschön, wir haben die Natur vor der Tür und wenn nicht gerade Corona und Lockdown ist, dann kann man hier auch extrem viel machen und sich frei bewegen, kann man auch so, aber es ist gerade ein bisschen eingeschränkt und für jetzt ist es gut.
So, das heißt, die Reiselust war schon immer da, der Blog ist schon seit einer ganzen Weile da und dementsprechend bist du jetzt auch seit einer ganzen Weile grundsätzlich gut dahingehend aufgestellt, dass es dir eben tatsächlich gelingt, beides zu verbinden, die Arbeit und das Reisevergnügen. Wie ist es denn nun aber jetzt nach all den Jahren in der Realität? Wie hat sich dein Reisen verändert? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gut, ich mache einen Podcast, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ich weiß zum Beispiel von mir, wenn ich reise, um ein Buchprojekt umzusetzen, ist das, also es hat auf jeden Fall definitiv nichts mit Urlaub zu tun. Es ist natürlich ein viel interessanteres und intensiveres Reisen, weil ich kontinuierlich viel, viel aufmerksamer bin, mich viel weniger um mich selbst und um meine Entspannung beschäftige, sondern schaue, wo ist was, eine interessante Story, ein interessanter Typ, wo kann ich irgendwie mit wem sprechen. Es ist aber anstrengend. Wie wirkt sich das auf deine Reisen aus? Kannst du jemals entspannen oder bist du eigentlich nur mit dem Laptop unterwegs und suchst jeweils das nächste WLAN, um irgendwie wieder die nächste Story rauszuhauen?
Also das hat sich in den Jahren sehr verändert. Also der Blog ist ja aus dieser Freiheit entstanden. Ganz am Anfang war ich sehr frei. Dann gab es eine Zeit, wo ich weniger frei war, weil ich halt genau das, was du gerade beschrieben hast, empfunden habe. Ich bin hier zum Arbeiten. Ich muss hier Inhalte erstellen, schnell mal hier in den Laden Foto machen, schnell mal da weiter die Sehenswürdigkeit abklappern, Foto machen, notieren, um dann später einen Blogbeitrag zu schreiben. Und mittlerweile kommt halt auch wieder eine Entspanntheit wieder rein, wo wir sagen, okay, pass auf, es gibt halt noch natürlich diese Reisen, wo halt auch ein Job vielleicht dahinter ist, wo wir vielleicht auch Werbung machen sollen. Das ist das eine. Das muss man einfach losgelöst von dem sehen. Und es gibt halt eben noch nach wie vor, es gibt die ganz normalen Reisen, wo wir halt wirklich gehen lassen, also frei treiben lassen und schauen, wo wir landen und da mal schauen, was daraus entsteht. Manchmal schreiben wir darüber gar nicht oder wir machen auch kein Video oder auch kein Foto oder nichts. Und ja, und manchmal halt eben schon. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Ne? Also es ist halt wirklich so, dass du ja auch in diesen Job so ein bisschen reinfinden musst, weil es eben keine Ausbildung dafür gibt. Es sagt dir niemand, so musst du es machen, sondern du musst es halt eben für dich definieren. Wir sind halt einfach so die klassischen Selbstständigen, selbst und ständig. Also wir können immer arbeiten, wenn wir wollen, aber wir können halt eben auch sagen, nee, jetzt nicht und jetzt entspannen.
Das muss man aber auch können.
Und das muss man lernen. Also weil wenn du am Anfang läuft es ja vielleicht nicht ganz so rund, da arbeitest du viel, viel mehr, dann bist du auch in so einer Routine des krassen Arbeitens. Und wenn es dann sehr gut läuft, kommst du da aber nicht raus. Du bist in so einem Kreislauf, ne, ja, wo du halt einfach nicht rauskommst. Und das musste auch erstmal gegen eine Wand rennen, um zu kapieren, dass es halt eben nicht immer so geht und dass halt auch ein Körper irgendwann mal eine Pause braucht und der Geist. Und genau, also heutzutage, wir machen so 2-3 Reisen im Jahr, die nur für uns sind. Manchmal bekommt man was davon mit im Netz, manchmal auch nicht. Und so ist das bei uns.
Falls ihr hier jetzt irgendein Gekratze hört draußen, hier wird, glaube ich, gerade Schnee geschüppt oder geschoben. Lasst euch davon bitte nicht stören. Ich weiß nicht, wie laut man das hört.
Ja, ein bisschen, aber hier ist Frühling, ne?
freut mich. Hier noch nicht so wirklich. Zu dem Thema, das wir gerade haben, passt auch Birgits Frage wunderbar. Die lautet wie folgt. Gibt es bei dir manchmal auch einen inneren Konflikt zwischen dem, was sich gut bloggt und dem, was du eigentlich gerne schreiben würdest?
Nein.
Sie denkt da zum Beispiel, dass das vielleicht gerade in dem Moment relevant sein könnte, wo der Blog dann auch irgendwann notgedrungenerweise kommerzieller wird, dass das vielleicht zu Konflikten führt, vielleicht auch mit Sponsoren oder was auch immer.
Nee, also kann ich wirklich sagen, nein. Also es gibt vielleicht mal so ein kleiner Punkt, also ein Teil eines großen Themas, der mir vielleicht nicht so ganz passt, wo ich sage, und dann sind natürlich halt kommerzielle Interessen, wo du dann sagst, ja gut, okay, wenn jemand dahinter ist, der das vielleicht bezahlt, dann ist das halt eben eine bezahlte Werbung und dann muss ich halt eben sagen, okay, dann ist das also so, wenn das dann eine Zielgruppe ist. Aber grundsätzlich, und das kann ich einfach wirklich ganz ehrlich beantworten, nein, ich habe keine Konflikte, ich mache nur das, worauf ich wirklich Bock habe und wer uns wirklich lange folgt, der sieht, der merkt das auch, dass wir halt, ja, wenn wir halt einen Sprinter ausbauen wollen, dann wird der Jeep halt verkauft. Wir sind 4 Jahre lang in einem Jeep gefahren, dann wird er verkauft, dann gehen wir halt in eine andere Richtung. Ja. Und dann fuchsen wir uns da rein und bauen das halt eben so nach unseren Bedürfnissen aus. Und das ist ja beim Reisen halt auch genauso. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Und dann suchen wir uns die entsprechenden Partner, die halt eben eigentlich auch die gleiche Vision haben wie wir. Also grundsätzlich kann ich das mit gutem Gewissen verneinen.
Sandy schreibt ja auch gerade noch mal, das Katerchen ist es vielleicht auch, dass wir da kratzen hören, dass du mir in den Schrank will, das nur zur Erläuterung. Sandy hat wahrscheinlich schon die aktuelle Folge gehört, da habe ich offenbart, dass ich mir hier so eine eigene kleine Sprecherkabine gebaut habe in Philadelphia, weil sie eben sehr hellhörig ist, wie man jetzt auch merkt. Aber Sandy, nur der Hinweis, jetzt sitze ich nicht in meinem Kleiderschrank, das ist nämlich die Sprecherkabine, sondern hier im Wohnzimmer und deswegen hört man es eben leider auch, das ist dann der Nachteil. Aber ich wollte euch hier nicht zumuten, mich da kauernd und unter Luftarm leidend sehen zu müssen. Das wäre wahrscheinlich nicht so der schöne Anblick. Das nur am Rande. Gut, also Störgeräusche sind natürlich so typische Herausforderungen, wenn es ums Podcasten geht. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, die ganz grundsätzlicher Natur sind, die uns alle betreffen und insbesondere aber natürlich auch die Reisebranche, in der du ja nun mal stark verhaftet bist. Und das ist natürlich Covid-19 dieser Tage ganz besonders. Wie habt ihr euch denn darauf eingestellt? Also nicht nur in eurer Lebenswirklichkeit, sondern insbesondere auch mit dem Geschäftsmodell, nämlich rauszureisen, rauszugehen, zu reisen und ja, wie du es gerade vorhin auch gesagt hast, zu inspirieren und zu motivieren, anders zu reisen.
Also ich kann dir sagen, ich habe die schlimmsten 12 Monate seit ganz, ganz langer Zeit hinter mir. Also ich glaube, die schlimmsten 12 Monate meines Lebens, also noch nie habe ich so lange so sehr wirtschaftlich halt gelitten wie das letzte Jahr. Das ist natürlich für uns eine Vollkatastrophe, ne? Und ich war darauf vorbereitet im Vergleich zu vielen anderen. Zum Hintergrund, neben Off the Path führen wir eine kleine Outdoor-Marke namens Drausgänger. Und wir produzieren einige der Teile halt in Fernost, also in China. Und da kommt ja das Virus her. Und ich bin halt immer in sehr guten und sehr engen Kontakt mit unserer Produktion. Und habe halt mitbekommen, was da abgeht. Sie haben mir immer erzählt, was Sache ist. Und ich habe damals im Januar schon zu Line gesagt, weil wir wechseln uns immer ab, wer auf die ITB im März geht. Und sie wäre letztes Jahr dran gewesen.
Und deine Freundin und auch Geschäftspartnerin,
das
ja alles zusammen mittlerweile.
Ja. Genau. Also Off the Path machen Line und ich zusammen. Und sie wäre letztes Jahr dran gewesen. Und dann habe ich im Januar schon gesagt, du pass auf, da kommt was. Keine Ahnung, was das ist. Da gab es dann auch schon die ersten Fälle in Bayern, bei Webasto und so. Und in Deutschland in Europa wurden alle langsam nervös, aber man wusste noch nicht, was es ist. Aber ich hatte irgendwie schon so ein bisschen mehr gehört von meinen Kontakten dort und habe damals schon die ersten Masken besorgt. Habe gesagt, du, wenn du auf die ITB gehst, dann nur mit Maske und sie hier. Also es war dann so typisch, sie ja so, ja, ja. Und ich wusste, dass dieses ja, ja heißt, ja, kauf mal eine Maske, damit du beruhigt bist, aber ich trage die dann vor Ort auf gar keinen Fall. Mhm. Und naja, und dann im Laufe der Zeit ging das ja rasend schnell, wie diese Ereignisse sich überschlagen haben. Und wir hatten dann schon irgendwie Mitte Februar hatte ich schon angefangen, alles auf Homeoffice umzustellen. Ich meine, für uns ist ja sowieso easy Homeoffice, weil wir sowieso ortsunabhängig sind. Aber wir hatten Mitarbeiter. Wir hatten ein Team von 8 Leuten. Wir hatten 150 Quadratmeter Büro und Lager mit Drausgänger und so weiter und so fort. Und als das dann am 13. März, das war so für uns unser D-Day, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es wurden Aufträge abgesagt. Ich musste unsere Mitarbeiter aus Tirol, also die sind am 12. abends hingefahren und am 13. morgens habe ich einen Anruf bekommen, dass die Grenzen zumachen. Dann musste ich die halt sofort wieder zurückholen. Das war schrecklich. Also ja. Aufträge, ein Auftrag nach dem anderen. Mein Telefon hat geglüht, weil ich hätte dann, also am Dienstag drauf hätte ich nach Kanada fliegen sollen. Das wurde halt abgesagt. Und von einem Tag auf den anderen sind viele, viele, viele Tausende von Euros an Aufträgen und an Sachen weggefallen. Und von heute auf morgen sind alle Einnahmen weggefallen. Also es war von jetzt auf gleich so gut wie niemand mehr auf der Seite, weil ja, Alle Angst hatten. Niemand hat mehr recherchiert, was man in Kapstadt machen kann oder so. Und rückwirkend wurden alle Buchungen der letzten 3-4 Monate, also ich glaube, wir bekommen bei den meisten Portalen 3 Monate im Nachhinein die Kommission ausgezahlt. Also die ganzen Kommissionen für den Januar, der ein sauguter Monat war, waren alle weg. Die ganzen Kommissionen für den Februar.
Weil natürlich alles storniert wurde.
Ja. Alles wurde storniert. Wir haben im Januar einen Relaunch hingelegt, der sauteuer war, weil das Jahr hat gut angefangen. Wir dachten, komm, das letzte Relaunch liegt 5 Jahre her. Wir können jetzt mal das Geld nehmen und riskieren und einfach mal das investieren, weil es kommt ja wieder was gut rein. Wir können ja gut planen. Ja, und dann, als dieser Tag war, das war krass. Das war richtig krass. Unsere Mitarbeiter dann erstmal in Quarantäne, weil sie ja dann aus Österreich gerade kamen. Darauf konnte dich niemand drauf vorbereiten. Also egal wie vorbereitet ich war, darauf konnte dich niemand vorbereiten. Das war Horror.
Ja.
Ja, und die Monate danach, das hat sich dann sogar, also wir haben dann, ich glaube, uns das 2 Wochen angeschaut, haben gemerkt, das können wir nicht stemmen. Also unsere Fixkosten sind einfach viel zu hoch, weil man plant ja auch immer dann, wenn es gut läuft. Und selbst für sowas Schreckliches kannst du einfach nicht planen. Und wir mussten dann unser Lager und Büro auflösen. Wir mussten uns leider von unserem Mitarbeiter trennen. Wir mussten so viel machen. Das war nicht schön.
Krass. Danke, dass du so ehrlich davon erzählst. Überhaupt erstmal meinen Respekt dafür, dass du so viel Voraussicht schon so früh bewiesen hast. Also ich muss sagen, ich bin mit einem Chinesen verheiratet. Ich saß sozusagen direkt an der Quelle und er ist Mediziner, er hat mir auch natürlich sehr kompetent dargelegt, schon Anfang Januar, was da kommt. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich ernst genommen für eine lange Zeit. Für mich war das ja wieder, ne, irgendwo ist da wieder mal ein Virus, gab es auch schon vor ein paar Jahren an anderen Orten und es ist nie zu einer globalen Pandemie in diesen Ausmaßen seit 100 Jahren angewachsen und dementsprechend hast du da auf jeden Fall deutlich mehr Voraussicht bewiesen.
Aber, du, ich hatte im März hatte ich 3000 Einwegmasken hier. Bevor der bayerische Staat überhaupt Masken hatte oder Deutschland, die Bundesregierung Masken hatte, hatte ich hier über 3000 Masken rumsitzen und habe die unserem Hausarzt und unserem Klinikum hier gespendet, den Lidl-Mitarbeitern, habe ich allen Masken gespendet, weil die alle nichts hatten. Also ich komme schneller bei meinem Hausarzt ran, nicht weil ich privatversichert bin, sondern weil ich den halt irgendwie ein paar 100 Masken damals geschenkt habe.
Ja, Sandy fragt gerade, das ist natürlich eine naheliegende Frage, wie geht's euch denn inzwischen? Ich würde mal schätzen, dass es jetzt nicht grundsätzlich sich was geändert hat seither.
Also letzten Monat hätte ich beinahe einen KfW-Kredit draufgenommen. Also es ist sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer, aber wir schaffen's. Das ist die gute Nachricht. Und mittlerweile können wir halt in die Zukunft schauen. Wir merken, dass sich mittlerweile ein bisschen was in der Reisebranche tut, dass die Länder halt mehr oder weniger gelernt haben, damit zu leben mit der Pandemie. Aber Planungssicherheit ist immer noch ein Fremdwort. Wir kriegen, also sagen wir mal, wenn wir irgendwie 10 Anfragen bekommen, dann passen davon, sagen wir mal, 3 ungefähr. 7 sagen wir von vornherein ab. Und von den 3, mit denen wir uns unterhalten, kommen alle 3 eigentlich nicht zum Abschluss, weil sie in der Zwischenzeit irgendwie verschoben werden. Mhm. Weil in der Zwischenzeit sich wieder irgendwas passiert ist. Irgendeine Grenze macht zu oder irgendein Inzidenzwert wird wieder erreicht oder. Und das macht es gerade extrem, extrem schwer. Aber wir haben uns immer wieder in den letzten Jahren neu erfunden. Und oder nicht neu erfunden, sondern wir haben halt immer wieder Wege gefunden, um innovativer zu sein, irgendwie was anderes zu machen. Und diesmal, wir hatten seit Jahren ein Projekt in der Schublade und als der Lockdown kam, haben wir dieses Projekt jetzt endlich mal angegangen. Und das ist halt eben dieses Mikroabenteuer-Thema.
Das Buch dazu habe ich mir natürlich auch notiert. Jetzt muss ich es nur auf die Schnelle finden. Wie heißt es denn noch gleich? Die coolsten Mikroabenteuer Deutschlands.
So, ganz genau, genau. Und wir haben uns im März dann hingesetzt und echt im Akkord dieses Buch geschrieben. Das ist ein Mix aus selbsterlebten Erlebnissen und aber halt auch sehr gut recherchierten Erlebnissen in Deutschland. Und das haben wir dann halt Mitte des Sommers herausgebracht. Und das kommt jetzt gerade sehr gut an. Und das hilft uns gerade tatsächlich über die Runden. Das ist fast mehr oder weniger das, womit wir unser täglich Brot verdienen mit diesem Buch. Und genau.
Die Reisen, die ihr für dieses Buch selbst durchgeführt habt, die habt ihr dann dementsprechend aber auch schon größtenteils vor Corona durchgeführt.
Ja.
Okay. Das heißt, ihr hattet auch, ich meine, Staycation und sozusagen das Abenteuer in der Nähe suchen, das ist ja natürlich jetzt im Zuge von Corona noch mehr ein Thema als jemals zuvor und wird sicherlich auch mindestens noch für dieses Jahr bleiben. Ihr habt aber offenbar schon vorher auch mit Interesse Deutschland erkundet. Glaubst du denn, dass im Zuge von Covid-19 auch mittel- und langfristig unser Reiseverhalten sich verändern könnte? Beziehungsweise du hast ja vorhin auch beschrieben, du hast bis zu Covid seit deinem, ich weiß nicht mehr, dritten Lebensmonat, war es das?
Ja, dritten Woche oder irgendwie sowas. Ja, dritten Woche,
eigentlich kein Jahr verbracht, ohne zu fliegen. Ich meine, klar gibt es auch Themen aller Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle werden uns bewusster darüber, wie wir reisen sollen, was das für Auswirkungen hat und wie man irgendwie Wege finden kann. Wie ist da die Entwicklung bei dir in Bezug auf vielleicht die letzten 10 Jahre, aber auch wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wenn das Reisen dann wieder eher möglich sein wird?
Also die Frage ist, was ich so denke, wie sich das entwickeln wird, ne? Also ich glaube schon.
Das war eine etwas aufgeladene Frage. Ich gebe es zu, ein bisschen doppelt komplex. Der eine Aspekt wäre, was du grundsätzlich glaubst, wie sich das Reisen verändern wird, ob sich quasi alles wieder auf normal, Prä-Corona sozusagen zurückstufen wird. Und die zweite Frage wäre in der Tat, wie du für dich selbst zum einen auf die letzten Jahre zurückblickst, aber auch in die Zukunft schaust.
Ja, also ich glaube, dass dieses Jahr noch sehr schwer wird, was Fernreisen angeht. Sobald wir halt irgendwie so die 60-70% Impfschwelle erreichen, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Das wird dann vermutlich erst nächstes Jahr sein. Nichtsdestotrotz sind Reisen in Deutschland dieses Jahr ja super beliebt, genauso wie letztes Jahr. Also das war ja wirklich extrem, das war ja krass. Du konntest ja nie irgendwo hingehen. Überall waren Menschen. Selbst an den abgelegensten Orten waren halt zu viele Menschen eigentlich, um den Abstand eigentlich zu gewähren. Das wird dieses Jahr nach wie vor so sein. Also und ich glaube auch nächstes Jahr wird zum Großteil halt noch Urlaub in Deutschland und in Europa sein. Ich glaube auch, dass Roadtrips the next big thing sind. Also Vanlife war ja schon immer ein großes Ding innerhalb, zumindest in unserer Blase. Aber ich glaube, durch Covid-19 ist das halt eben noch mal ein bisschen mehr Mainstream geworden. Ich glaube, im Juni 2020 sind über 50% mehr Camper und Wohnmobile als 2019 angemeldet worden. Das ist natürlich eine krasse Zahl. Bedeutet ja, also nicht nur, dass es halt eben richtig viele neue Camper dazugekommen sind. Das bedeutet halt eben auch viel mehr Menschen auf der Straße, viel mehr Menschen auf den Orten, Campingplätzen und. Aber ich glaube, dass das halt eben noch dieses und nächstes Jahr auch noch sehr beliebt sein wird. Die Frage ist dann, ob es vielleicht sehr viele günstige Wohnmobile zu verkaufen gibt, wenn das vorbei ist und dann alle wieder rumreisen werden. Ja, aber erstmal wird es so bleiben, befürchte ich.
Hast du, da du nun die Gelegenheit hattest, dich in Deutschland vermehrt schon umzusehen und das jetzt auch nochmal im Buch zusammenzutragen, hast du sowas wie einen Lieblingsort, eine Lieblingsregion, eine Lieblingsgegend in Deutschland, in der du ganz besonders gern unterwegs bist?
Also wenn ich nicht gerne hier bin, dann bin ich schon sehr oft an der Mecklenburgischen Seenplatte gewesen, die wirklich richtig schön ist. Also ist ein Teil von Deutschland, der mir sehr gut gefallen hat. Obwohl ich irgendwie 4 Jahre in Berlin gelebt habe, habe ich es damals nie dahin geschafft. Das ist gar nicht so weit. Erst als ich weiter weg gelebt habe, habe ich es immer über Umwege dahin geschafft. Und also der Sommer dort ist echt ein Traum. Also egal, ob auf dem Hausboot, was wir halt im Buch zum Beispiel empfehlen. Oder
habt ihr ja
halt
eine Tour mitgemacht.
Ne? Ja, also zum zwei Jahre hintereinander. Oder halt ja einfach nur dort auf dem Campingplatz oder im Camper und im Stand-Up-Paddle auf diesen Seen. Das ist wirklich eine schöne Ecke.
Ja, kann ich bestätigen. Ja, guter Tipp. Hausboot-Tour wird ja auch schon ganz begeistert kommentiert. Ja. Hier gibt es eine Frage und ihr könnt sowieso gerne, wenn ihr Fragen habt, wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, die langsam zu stellen. Lasst also gerne hören. Hier wäre eine Frage, da ich selbst ein Hostel in Kolumbien aufbauen will. Welche Hostels auf der Welt haben bei dir den besten Eindruck hinterlassen? Da bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu beantworten.
Also nicht so viele. Also meine Hostel-Erfahrung also ist erstens viel zu alt, also wirklich von ganz früher, als ich Bloggen angefangen habe.
Das heißt, du bist jetzt bieder und konservativ geworden und tust dir das nicht mehr an, oder?
Nee, ich bin einfach wirklich sehr wenig in Hostels, sehr, sehr wenig in Hostels. Ich habe eine Regel, wenn ich weniger als 3 Tage irgendwo unterwegs bin, dann nehme ich ein Hotel heutzutage. Und wenn ich mehr als 3 Tage an einem Ort bin, dann nehme ich ein Airbnb. Das ist so meine Regel. Und das ein oder andere Hostel ist da auch immer mal wieder dazwischen gerutscht, weil es cool und hip ist. Also Curiosity Hostel in Maboneng in Johannesburg zum Beispiel ist, glaube ich, so eins der letzten, in dem ich gewesen bin. Das ist vielleicht 3 Jahre her. Und ja, aber ich muss zugeben, meine Hostelerfahrung ist mittlerweile, oder meine bewusste Hostelerfahrung ist mittlerweile sehr, 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 sehr gering.
Und du bist ja natürlich jenseits von Hostels und Airbnb und dergleichen auch einfach sehr, sehr viel in deinen eigenen Fahrzeugen unterwegs und schläfst auch dort. Du warst ja, hast du schon vorhin gesagt, lange mit einem Jeep Wrangler unterwegs. Fragt man sich natürlich, gut, wie hat er da geschlafen? Natürlich mit Dachzelt. Hier auch der Querverweis zum Dachzeltnomaden Thilo Vogel, der bei uns auch schon zu Gast war. Und jetzt habt ihr nochmal aufgestockt vor kurzem und habt euch einen ordentlichen Sprinter geholt.
Ja, genau. Also wir campen viel, also egal ob im Zelt oder halt eben im Fahrzeug. Genau. Und wir haben die letzten Jahre halt einen Jeep Wrangler sind wir gefahren, den wir über alles geliebt haben. Das war halt immer mein großer Traum, ihn zu haben. Wir haben allerdings tierischen Nachwuchs letztes Jahr bekommen, also einen Hund. Und der ist einfach viel zu groß. Ist ein Golden Retriever und da passen wir einfach nicht rein oder haben wir nicht mehr in den Jeep gepasst und deswegen musste halt irgendwie was anderes her und haben dann halt eben auf einen Allrad-Sprinter jetzt aufgestockt, den wir irgendwie letzten Sommer oder Ende des Sommers gekauft haben und bis jetzt ausgebaut haben und dann ja hoffentlich.
Also ihr habt auch selbst ausgebaut.
Alles komplett selbst ausgebaut.
Sieht sehr respektabel aus.
Also, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis August, September letzten Jahres, also hätte ich niemals gewusst, wie ich sowas machen soll oder ob ich sowas kann. Jetzt kann ich dir sagen, ich kann's. Ich habe sehr viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten und es ist machbar. Aber
wie schwer war es, vom Nicht-Können zum Können zu wechseln?
Also
wie viel Zeit musstest du da?
Ja, also ich hab's mir relativ einfach gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe einen Workshop gemacht. Ich bin nach Neustrelitz, nach Mecklenburg-Vorpommern bin ich gefahren. Nicht gerade um die Ecke von Garmisch. Aber da gibt's ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob man hier Namen nennen darf, bei dir.
Klar.
Die nennen sich, fällt mir gleich ein. Aber auf jeden Fall, Mike und Thomas, Freiheitsfluchten, jetzt fällt es mir ein, Freiheitsfluchten heißen die. Mike und Thomas, die haben da so eine Werkstatt und die bauen selber halt irgendwie Camper aus, aber alle paar Wochen geben die Workshops, wie, für Laien wie mir, wie das geht und dann kannst du mit deinem Fahrzeug da hinkommen und die haben da halt wirklich alle möglichen Sägen und das ganze Material und die geben dir eine Einweisung, wie eine Formatsäge funktioniert, von der ich vorher noch nie was gehört habe oder wie eine Tauchsäge funktioniert und nach einer Woche dort bist du ziemlich weit mit deinem Ausbau und hast viel gelernt und wenn du dann noch nicht fertig bist, in unserem Fall, ich war noch nicht fertig, aber der andere Typ, der da war, der war nach einer Woche ziemlich weit, also der musste wirklich nur noch ein paar Schrauben irgendwie irgendwo reinpacken, aber ich habe mir dann halt eine Tauchsäge und so weiter gekauft und habe hier zu Hause weitergebaut und ja, das Resultat kann man bei uns auf Instagram halt sehen und ich finde, das sieht ganz okay aus.
Sieht nicht unbedingt wie ein Erstlingswerk aus.
Nee, also ich habe halt wirklich sehr, sehr viel gelernt. Also ich muss wirklich sagen, ich konnte davor einfach, ich kannte diese ganzen Sägen und Teile nicht. Also ja. Ist machbar.
Sehr, sehr schön. Cool. Nick Martin, der bei uns auch schon in der Doppelfolge zu Gast war, schreibt ja auch gerade nochmal, wir in der Reisebranche werden durch die Herausforderungen, die wir aktuell ja alle bewältigen müssen, sicherlich dann auch neue Chancen sehen.
Auf jeden Fall.
Siehst du das auch so? Zeichnen sich für dich schon Chancen ab oder bist du eher noch in dieser Phase irgendwie Augen zu und weiter durch und hoffentlich kommt irgendwo mal das Licht am Ende des Tunnels?
Also ich weiß jetzt gerade noch nicht ganz genau, wo die Chancen darin liegen. Das muss ich einfach mal ehrlich dazu sagen. Ich finde, dass da jetzt einfach gerade nichts Gutes bei ist. Also die ganzen Reisebüros, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, die sterben gerade weg. Das ist echt nicht mehr schön. Und vielen Kollegen geht's auch nicht gut. Viele der ein oder andere hat durch Corona auch schon wieder aufgegeben und vielleicht kommt er irgendwann wieder, wenn das wieder weitergeht. Aber jetzt gerade weiß ich noch nicht, wo die Chance daran liegt. Dass vielleicht der Markt aufgeräumt wird, ist das eine Chance? Ich weiß, ich glaube nicht. Ja, also ich glaube, das ist was, es wird wieder. Ich bin da sehr positiv, vor allem besonders in Deutschland. Also das merke ich ja, dass die Leute heiß sind. Also wir bekommen ständig Fragen. Unsere Leserreise nach Namibia, die übernächsten Monat stattfinden soll, die war in 24 Stunden ausgebucht. Da siehst du halt einfach, wie heiß die Leute drauf sind, zu verreisen. Aber ob da jetzt eine Chance drin ist, vielleicht einfach Zeit, sich neu zu entwickeln, eine neue Ausrichtung zu testen. Aber ja, aber es wird wieder.
Wir kommen so langsam ans Ende. Hast du noch was, was du sehr gerne loswerden möchtest, Sebastian?
Also als allererstes ist es gerade vergangen wie im Flug.
Das
habe ich schon lange nicht mehr gesagt.
Ich verstehe das Wortspiel, ja, danke.
Es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist mein erstes Live tatsächlich, also im Duo, und es hat viel Spaß gemacht. Ich war sehr nervös.
Mir auch.
Ich bin seit 10 Jahren irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs und vloggen und podcasten und alles, aber live ist nochmal was anderes.
Also, auf jeden Fall.
Hat Spaß gemacht.
Sehr wacker geschlagen, finde ich.
Ja, hat wirklich Spaß gemacht, und du bist ein toller Moderator.
Sehr schön, das ist sehr nett. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommen ja auch gerade noch ein paar Fragen rein. Vielleicht, auch wenn wir jetzt eigentlich schon bei den letzten Worten sind, vielleicht nehmen wir noch einfach zum Abschluss 1, 2 ganz kurze Fragen und Antworten. Was meinst du?
Ja, natürlich, sehr gerne.
Okay, Manuel möchte wissen, lieber mit Orcas kajaken oder Safari zu Fuß?
Eine sehr schwere Frage.
Safari, das Thema ist nochmal was für sich, das können wir in einem zukünftigen Gespräch ausführlicher gerne, das habe ich jetzt rausgelassen, aber die Frage darfst du natürlich trotzdem gerne beantworten.
Ich soll schnell beantworten, ne? Kann ich nicht. Es ist beides wirklich geil. Nee, kann ich nicht beantworten. Es ist beides. Muss man beides machen.
Fair enough. Evi möchte wissen, über welche Themen bloggst du denn aktuell?
Also ich habe jetzt gerade, der letzte Beitrag war Sprinterausbau, den halte ich jetzt irgendwie aktuell, so was ich halt so alles dazu packe. Ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel ein Schlafdach drauf bekommen, das habe ich jetzt gerade irgendwie so abgedatet. Und ansonsten aktualisieren wir alte Beiträge gerade sehr viel, wir schreiben gar nicht mehr so viele neue, sondern aktualisieren alte Beiträge. Ich meine, wir haben bis Januar letzten Jahres über 1000 Beiträge auf dem Blog gehabt. Durch den Relaunch haben wir 400 rausgeschmissen, die veraltet waren, und 600 müssen halt irgendwie so ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen verbessert werden, weil halt ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, Information und Aktualität ist halt eben wichtig, und das bleibt, das ist vielleicht die Chance tatsächlich, von der Nick vorhin gesprochen hat.
Aufräumen, ja.
Genau, ja. Wir haben jetzt Zeit zum Aufräumen, das machen wir.
Gut. Dann nutzt diese Zeit weiterhin. Viel Erfolg für das Buch, über das wir gesprochen haben. Viel Erfolg für den Blog. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Vielen, vielen Dank für diese Runde.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn du dann Gast bei uns bei Off the Path im Podcast bist.
So könnte es passieren. Man munkelt da was.
Ich freue mich auf jeden
Fall. Macht es gut alle zusammen.
Bis dann.
Vielen Dank fürs dabei sein. Ja, tschüss. Vielen Dank, lieber Sebastian, für das nette Gespräch. Und jetzt erhaltet ihr wieder das Wort. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Es folgt eine kurze und knackige Nachricht von Marcel aus Oldenburg.
Hallo Erik, ich bin Marcel aus Oldenburg in Niedersachsen, und zusammen mit meinem Kumpel Kevin machen wir seit einiger Zeit unter dem Namen Mountain Ape Musik. In diesem Monat haben wir unser Debütalbum Schnaps und Liebe und Frieden und Bier veröffentlicht. Wir machen allerdings nicht nur Musik zusammen, sondern sind auch gemeinsam in der Natur unterwegs. So haben wir vergangenes Jahr eine Trekkingtour in Nordnorwegen unternommen. Von Nordjyllandsbotn aus haben wir den südlichen Teil der Lingenhalbinsel bis nach Lyngseidet durchwandert und sind dabei dem sogenannten Lingentrek gefolgt, der fast ohne menschlich gemachte Wege auskommt, denn vielmehr bildet er den Weg des geringsten Widerstandes durch das Gebirge, den auch die Sami nutzen, um ihre Rentierherden durch die Berge zu führen. Selbstverständlich hatten wir eine Gitarre dabei, und während dieser Tour ist der etwas ausufernde Song Northern Norway entstanden. Wir würden uns riesig freuen, wenn es möglich wäre, uns deinen Zuhörern den Song im Rahmen der Rubrik Sprachbotschaften vorstellen zu dürfen. Denn er handelt nicht nur von Erlebnissen, die wir auf unseren Reisen erlebt haben, wie zum Beispiel, dass wir eines Morgens von einer vorbeiziehenden Herde hunderter Rentiere begrüßt wurden, sondern es geht auch darum, was wirklich im Leben zählt und woran man sich gerne erinnern möchte, wenn man eines Tages mal auf dem Sterbebett liegt. Zuletzt noch ganz lieben Dank für deine tolle Arbeit. Du hast nicht immer nur hervorragende Gäste, sondern auch das Talent, ihnen die richtigen Fragen zu stellen. In besonderer Erinnerung sind uns die sehr bewegenden Interviews mit Rüdiger Neberg und seiner Frau Annette geblieben. Aber auch die Gespräche mit Reinhold Messner, Hans Kammerlander oder Eric Adams von Manowar gehören zu unseren Lieblingsfolgen. In dem Sinne, mach weiter so. Ciao.
Ja, Marcel, vielen Dank für die nette Nachricht, für die netten Worte. Es freut mich ganz besonders, dass dir die Episode mit Eric Adams so gut gefallen hat. Wunderbar, wunderbar. Ja, und wenn wir schon beim Thema Musik sind, dann wollen wir auch dabei bleiben. Also ganz klar, jetzt wollen wir natürlich auch deinen erwähnten Norwegen-Song hören. Und du hast es ja schon angekündigt, er ist etwas ausgeufert, und damit hast du auch nicht übertrieben. Aber er ist sehr schön, Und ich finde es einfach grundsätzlich auch toll, wenn aus der Weltwach-Community solcher Input kommt und ihr euch auch mit einbringt. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du uns von diesem Projekt erzählt hast. Und deshalb gibt es jetzt als Ausklang zu dieser Folge auch eben jenen Song. Ich glaube, er geht rund 11 Minuten, nur damit ihr wisst, was euch erwartet. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal. Bis zur nächsten Folge und jetzt viel Freude beim Lauschen und Träumen.
TV acts like a circus clown, A disabled man gets humble just for you watching at home. While you're zapping from the talent show to the superficial news. Will this be your only memories, my friend? When your life comes to its end. When your life comes to its end. Up on a cool morning, and slowly I crawl out of my tent. And while the sun plays hide and seek behind the summits in the far, I light a fire down on the shore. Then the smell of a cooking mug of coffee fills the air. I close my eyes and take a deep breath. When I let my gaze wander to the hills behind the lake, I feel my heart begin to pound. A drone of hundreds of reindeers emerges from the morning mist. And when the president lies to you, we need war to preserve the peace. The priests are blessing arms again, and the bombers are heading east. You despair more and more of repeating history. Will this be your only memories, my friend? When soon your life comes to its end. When soon your life comes to its end. It's been a few hours since I've shouldered my backpack at dawn. I'm trudging through deep snow fields. Above me towers a huge peak. And again I sink up to my chest. Step by step I can hardly get any further up. My lungs are burning and the wind's cutting my face. Then suddenly the snow breaks on me. I'm slipping down head over heels. And arrive below, I see my blood on snow. I never felt so much alive. And when the doctor says to you, you will die within a year, your strength leaves you now and pain becomes your biggest fear. So you vegetate and dignified, thinking of the past. What will be your memories, my friend? When now your life comes to its end. When now your life comes to its end. Thank you. I'm still climbing in the mountains. My hair is gray and the world isn't the same. I'm sitting here on a rock, reviewing my life, the ups and downs I struggled through. I don't know how long I'll be able to enjoy this way of life and its gift of happiness. The storm is rising up and I must hurry to climb down. Will I reach my safety camp? I don't know if I'm still strong and fast enough. While the cold pulls me down into its dark eternal realm, I'm smiling, believe me, my friend. It was worth it. In the end,
hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.